Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 2017. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle.
Ich bete. Danke, du guter Gott, für dein Wort, dass wir darin lesen, dass wir aus ihm hören können und dass du durch deinen guten Geist es uns ganz aktuell zusprichst. So wollen wir dich bitten, dass du redest, dass du ins Herz uns sprichst, dass jeder für sich hört, was für ihn gerade dran ist und wichtig ist. Rede du, Herr, und hilf du uns zu hören. Amen. Liebe Schwester, liebe Brüder in Christus, ich fange ganz bewusst einmal mit dieser Anrede an. Wann hast du das letzte Mal für deinen stinkstiefligen Nachbarn gebetet? Oder für deine grantige Nachbarin? Für wen betest du regelmäßig? Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich sage, du betest regelmäßig für deinen Mann oder deine Frau, für deine Kinder, deine Enkel und Urenkel und andere Menschen, die dir lieb und wichtig sind. Für die betest du regelmäßig, oder? Schwer fällt es uns für Menschen, ja, selbst wenn sie uns nahe stehen, zu beten, wenn wir mit denen gerade im Clinch liegen. Wenn der andere uns gerade ärgert, vielleicht mal wieder zur Weißglut getrieben hat. Das kommt nämlich in den besten Familien vor. In meiner ersten Gemeinde hatte ich einen alten Müllermeister. Ein feiner, ein bescheidener, ein demütiger und ein belesener Mann. Der hatte sich vor meiner Zeit noch mit über 80 taufen lassen. Seine Frau, sie kam aus Rheinland-Pfalz, aus dem Weinbauanbau, und sie war reformierten Glaubens. Bei ihrer diamanten Hochzeit, die wir in unserem Gemeindehaus gefeiert haben, durfte ich die Andacht halten. Als ich ihn einmal am Geburtstag besuchte, da merkte ich schon, als ich reinkam, hier vibriert die Luft. Die beiden hatten Streit. Und ich merkte schnell, dieser Streitgrund war kein neuer, sondern es war ein alter, der immer mal wieder so hoch ploppt. Das kommt auch in den besten Ehen vor. Aber in einem solchen Moment fällt es uns schwer, für den anderen, für die andere zu beten, oder? Kommen wir da überhaupt auf die Idee, dann zu beten? Vermutlich hatte Paulus solche Situationen nicht vor Augen. Aber er war ja auch nicht verheiratet, könnte man dann noch ergänzen. Aber hätte Timotheus ihn gefragt, ob das denn auch für solche Situationen gelte, dann hätte er mit Sicherheit geantwortet, ja gerade in einer solchen Situation, denn am wichtigsten ist das Gebet für alle. Also doch gerade auch für den oder die, mit denen wir gerade vielleicht nur aktuell oder vielleicht schon immer dauerhaft im Clinch über Kreuz liegen. Und dahinter steht, dass Gott der Schöpfer aller Menschen ist und dass ihm alle Menschen gleich wichtig sind, dass er alle gleichermaßen liebt. Er will, dass alle gerettet werden. Und dafür hat er seinen Sohn gesandt, der sein Leben als Lösegeld für alle gegeben hat. Also er hat uns ausgelöst sozusagen. Dreimal in diesen wenigen Sätzen das betonte alle. Für alle sollen wir beten. Das ist uns Christinnen und Christen als erstes aufgegeben, so Paulus. Das ist vor allem anderen unsere Aufgabe. Damit beginnt unser Auftrag in dieser Welt. Damit beginnt unser Dienst im Namen Jesu für diese Welt. Dem kann sich also niemand entziehen, der sich zu Christus gehörig versteht, der ihm vertraut, der ihm nachfolgen will. Das Gebet für alle Menschen ist also keine Option, ist nichts, was wir, wenn wir denn mal noch Zeit über haben, auch noch tun könnten. Es ist die Grundlage alles unseres Tuns. Weil es eben ja Grundlage unseres Glaubens ist, dass Gott, unser Gott, für alle da ist. Er der Schöpfer aller Menschen ist. Er für alle der barmherzige Vater ist und von ihnen als solcher auch angesehen werden möchte. Das ist die Erkenntnis der Wahrheit. Kein Leben ohne Gott. Und auch kein sinnerfülltes Leben ohne eine lebendige Beziehung zu ihm, unserem Schöpfer. Und kein freies Leben, ohne dass Jesus Christus uns frei macht von unterschiedlichen Bindungen und Abhängigkeiten, die uns krank machen und zerstören können. Die uns hindern, uns so zu entfalten, wie Gott uns gedacht hat. Die uns hindern, so zu leben, wie er uns geschaffen und wozu er uns geschaffen hat. Das ist die Wahrheit, deren Erkenntnis uns frei macht. Wir brauchen Jesus Christus, weil er uns zu diesem Gott in Beziehung setzt. Das schaffen wir nicht aus uns selbst. Wir wüssten ja, wenn wir noch mal so ein bisschen einfach auch geschichtsmäßig die Sache betrachten, wir wüssten ja überhaupt nichts von diesem Gott, wäre nicht Gottes Sohn Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Er ist der Messias seines Volks und er ist der Heiland für alle Menschen. Er hat die Menschheit wieder geeint und ihr die Möglichkeit für einen gemeinsamen Glauben gegeben. Für eine gemeinsame Beziehung zu dem einen Gott und Vater im Himmel. Wir Germanen würden an was weiß ich was glauben, wenn nicht Jesus als Gottes Sohn erschienen wäre. Wir können uns also nichts, aber nun wirklich gar nichts darauf einbilden, dass wir jetzt hier sitzen und fröhlich Gottes Kinder sind und Gott loben und Christus bezeugen und durch seinen Geist beseelt leben können. Wie also könnten wir anderen vorhalten, dass sie nicht da sind, wo wir sind? Wie sollten wir auf sie herabsehen? Dass wir hier sind, dass wir glauben können, dass wir uns als Gotteskinder verstehen können und den Schöpfergott mit Vater im Himmel anreden können, dafür sollten wir danken. Danken. Und nochmals danken, dass uns diese gute Nachricht erreicht hat, dass sie uns zu Herzen gegangen ist. Wir können nur danken dafür, dass er, der große Gott, das auf sehr unterschiedliche Weise getan hat. Bei dir ist es anders als bei dir und nochmal anders als bei dem Dritten. Wir sind alle wundersam und geheimnisvoll zum Glauben gekommen. Wir sind reich beschenkt, unverdient. Und deshalb, gerade deshalb muss es uns ein Herzensanliegen sein, für alle Menschen zu beten, weil wir das doch an uns selbst erleben, wie wichtig Gott alle Menschen sind. Wenn er mich wichtig nimmt, dann kann er doch nur alle anderen auch wichtig nehmen. Und dann hebt Paulus doch noch eine Gruppe von Menschen heraus, die uns regieren, die unsere Gesetze machen. Auch für sie, ja für sie im Besonderen sollen wir beten und für sie danken. Ja, damit fängt es an, mit dem Dank für die, über die wir uns doch so gerne und oft aufregen. Wir leben heute geradezu in einer Empörungskultur. Da schlägt es gleich große Wellen, wenn ein Minister einen Mitarbeiter einstellt, mit dem er verwandt oder befreundet ist, obwohl wir von den Hintergründen und den Gründen, die dazu geführt haben, noch gar nichts wissen. Und da wird sofort laut aufgeschrieben, wenn ein Gesetz gemacht wird, das unseren Wohlstand angeblich gefährden wird, obwohl die Eckpunkte des Gesetzes noch gar nicht festgelegt sind. Bleiben wir dankbar also auch für solche Politiker und Minister. Und beten wir für sie wie auch für alle anderen, ganz unabhängig von ihrem Parteibuch. Keine Frage, wir sollen uns eine Meinung bilden und das ist auch gut so und das sollten wir wirklich tun. Wir sollten uns informieren, um auch entsprechend natürlich uns äußern zu können und auch abstimmen zu können, wenn Wahlen sind. Aber wir sollten uns auch informieren, um gezielt beten zu können. Denn Karl Barth hat das einmal sehr deutlich gemacht, neben die Bibel gehört immer die Zeitung, um sie miteinander zu verbinden und die Anliegen, die aktuellen Anliegen vor Gott zu bringen. Unabhängig also von unserer Meinung über diese oder jene politische Entscheidung sollen wir für die handelnden Personen beten. Denn sie übernehmen damit ja Verantwortung, auch für uns, und müssen dafür Rechenschaft ablegen in dieser Welt und ich bin gewiss auch vor Gott. Wenn wir für die Regierenden und politischen Handelnden und für alle Menschen beten, dann dürfen wir dabei auch ein wenig egoistisch sein. Es darf auch unserem Wohl dienen. Allerdings finde ich es auffällig, dass wir nicht aufgefordert werden, gezielt für politische Entscheidungen zu beten oder dass die so getroffen werden, wie wir uns das denn so denken. Vielleicht denken wir hier manchmal zu klein und zu eng. Für die Gemeinden im ersten Jahrhundert war der Staat noch weit entfernt davon, von der christlichen Ethik und von christlichen Gedanken geprägt zu sein. Das müssen wir vielleicht als Christen und als Kirchen neu akzeptieren lernen, dass wir in einem solchen säkularen Staat leben, der Menschen unterschiedlicher Religionen und eben auch Atheisten und Humanisten und Agnostikern Heimat bietet und die christliche Stimme eben nur eine von vielen Stimmen ist. Aber Ziel der Gebete darf es sein, und da bin ich wieder bei dem, dass es auch ein wenig egoistisch sein darf oder soll. Ziel der Gebete darf es sein, dass die Gemeinde sich in Freiheit entfalten kann, dass sie ihren Glauben öffentlich leben und gestalten darf, dass sie einstimmen kann in den vielstimmigen Chor der vielen Vereine und Verbände und Gruppen, die unsere Gesellschaft mitgestalten. Und dass wir dabei Bitte ein Bild abgeben, das auf alle anderen nicht verstörend wirkt. Es soll, wie heißt es hier, ich glaube, ehrbar sein und fromm. Das meint das, dass wir so leben, dass wir für die anderen nicht irgendwie ein bisschen gaga wirken, sondern Menschen, die mit beiden Beinen in dieser Welt unterwegs sind und nicht irgendwie so schon einen halben Meter über dem Erdbogen so dahin schweben. Wir sollen uns einbringen in das Miteinander, mit unseren Möglichkeiten, aber eben auch im Bewusstsein unserer Grenzen und mit denen auch sehr offen und ehrlich umgehen. Und wir können und dürfen mit anderen Gruppen und Menschen zusammenarbeiten, da wo das möglich und wo das sinnvoll ist. Unverkrampft und frei, um der Menschen willen um uns herum, um unserer Gesellschaft willen, um unseres Staates willen, in dem wir leben können und dürfen. Und dass wir uns dabei nicht aufspielen als die Weltverbesserer oder womöglich gar noch die Weltenretter. Wir sind nicht klüger und wir sind schon gar nicht bessere Menschen als die anderen. Lasst uns den anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen, fröhlich, unaufgeregt, bescheiden, selbstbewusst, ja, und zugleich demütig. Und ich glaube, das gelingt uns nur, und so verstehe ich zumindest auch unseren Predigttext, wenn wir eben für alle Menschen beten, denen wir begegnen, wenn wir ihre Bedürfnisse in den Blick nehmen. Und bitte nicht vorschnell so unsere Vorstellungen von ihren Bedürfnissen da nach vorne holen und dass wir denken, wir wüssten es doch besser, was sie eigentlich wirklich brauchen, sondern wirklich hinsehen, hinhören, vielleicht fragen, die Nachbarn fragen, was brauchst du? Was liegt dir am Herzen? Was ist dir wichtig? Darf ich für dich und darf ich für das beten? Wenn wir so für Menschen beten, dann bitten wir nicht von oben herab, weil wir geistlich uns ja schon viel weiter sehen, sondern dann sehen wir uns wie sie, abhängig, allein von der Güte Gottes. Wir stehen auf dem gleichen Boden und wir stehen gleichermaßen vor Gott mit leeren Händen da. Was wir sind, was wir glauben, was wir leben können, was wir schon leben können, das ist ein Geschenk, nicht unser Verdienst. In Herford standen wir als evangelische Allianz irgendwann vor der Frage, was sollen wir eigentlich noch? Arbeit einstellen? Die ACK, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, war sehr lebendig, hatte Vertrauen zwischen den Kirchen geschaffen. Es gab ein fröhliches und gutes Miteinander. Fast alle Kirchen waren dort vertreten. Was also war da noch Aufgabe der evangelischen Allianz? Und dann haben wir gesagt, was immer schon Aufgabe der Allianz war, ist beten. Und wir haben begonnen, Bürgermeister, Feuerwehr, Polizei, Vereine, Institutionen und auch Firmen anzuschreiben und sie um ihr Anliegen oder ihre Anliegen für das nächste bald beginnende Jahr gebeten. Und das haben wir jedes Jahr wiederholt. Im ersten Jahr, weiß ich noch, da waren die Antworten ein wenig verhalten oder sie haben noch nicht so ganz gemerkt, worauf wir eigentlich hinaus wollen. Und dann kamen so Allgemeinplätze wie betet für den Frieden in der Welt. Ja gut, das tun wir sowieso. Und dann haben wir auch angefangen, weil wir gemerkt haben, wir müssen auch mit den Menschen bekannt werden. Wir müssen vielleicht auch noch mal näher mit den Ohren an ihnen dran sein, uns einzuladen oder einladen zu lassen. Wir haben darum gebeten, wenn sie denn wollen, wir würden gerne mal vorbeikommen, um uns kennenzulernen, uns bekannt zu machen, aber eben von ihnen auch zu hören, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und so hat das Kreise gezogen. Und wir haben dann jedes Jahr, Anfang des Jahres, im der Allianz Gebetswoche und auch im Abschlussgottesdienst für diese Anliegen gebetet. Und die Gemeinden oder Christinnen und Christen, die da aktiv waren, haben den Gebetszettel auch übers Jahr noch mitgenommen, weil diese Anliegen ja nicht mit dem Abschlussgottesdienst Anfang Januar erledigt waren. Ein Ergebnis war, dass die Beziehung von uns, die wir da aktiv waren, zu den Gruppen, für die wir gebetet haben, und die Menschen und die Funktionen, Funktionsträger, für die wir gebetet haben, dass unsere Beziehung zu denen anders geworden ist. Das Gebet verändert zuallererst immer den, der betet. Aber was wir auch gemerkt haben, auch bei den Menschen um uns herum, also gerade auch bei denen, für die wir da gebetet haben, da haben manche ihre Sicht von Christinnen und Christen, und ich sage jetzt mal nochmal etwas spezifischer von evangelikalen Christinnen und Christen, geändert. Das war vorher kein allzu positives Bild gewesen. Christus ist für alle Menschen gekommen. Gott liebt alle Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen ihm zu vertrauen beginnen. Gott schließt niemand aus. Und deshalb ist unsere Aufgabe, also die Aufgabe derer, die schon zur Erkenntnis der Wahrheit kommen durften, für alle Menschen zu beten. Und das heißt eben immer so für die, mit denen wir auch im näheren Umfeld in Kontakt sind. Ganz konkret können wir anfangen, für den Marktgemeinderat mit dem Bürgermeister an der Spitze zu beten, für die Leute in der Feuerwehr, die hier den Kopf hinhalten, wenn es irgendwo brennt, und für Männerchor und andere Gesangschöre, für Sportverein und. Unsere Nachbarn hatte ich schon genannt, für Mitarbeitende auf dem Gelände. Es gibt eine Menge, und es hilft manchmal einfach, sich mal so eine Liste zu machen, so für eine Woche, und diese Liste jede Woche einmal durchzubeten und so für die Menschen zu beten, für alle Menschen zu beten, jeder für sich und wir auch immer gemeinsam. Dazu gibt's unsere Gebetstreffen mittwochs morgens, und wenn ich da bin, dann auch immer mittags das ökumenische Friedensgebet, das ja nicht nur jetzt während des Ukraine-Kriegs wichtig ist, und sonntags vor dem Gottesdienst. Und vielleicht gibt es auch kleine Gebetsinitiativen in den Häusern hin und her, in den Wohnungen. Beten wir doch alle für alle, denn Christus ist für alle. Amen.